zu unserem BEU-Abschlussgottesdienst mit dem Thema Auf dem Wasser stehen, ohne unterzugehen.
Wie man sieht, haben wir hier einen Stuhl reserviert, nämlich für einen weltbekannten Star. Vielleicht kennt ihr ihn ja, es ist Gott. Und er hat uns auch versprochen, dass er kommt. Denn er hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch.
Dieser Gottesdienst ist vielleicht etwas anders, als einige von Ihnen ihn kennen, aber wir hoffen, es macht Ihnen trotzdem Spaß, da wir BEUler uns sehr viel Mühe dabei gegeben haben.
Außerdem bitten wir Sie darum, während des Gottesdienstes keine Fotos zu machen. Nach dem Gottesdienst haben Sie genug Gelegenheit dazu. Und jetzt noch viel Spaß dabei.
Guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und nach dem total schönen Vorspiel und der Anmoderation unserer Teens aus dem biblischen Unterricht würde ich den Gottesdienst ganz gerne mit Ihnen, mit euch allen, mit einem Gebet beginnen und bitte dazu, dass die Gemeinde aufsteht. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns zugesagt hast, da wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Und darauf vertrauen wir und darauf hoffen wir. Und ich möchte dir auch danken für jeden Einzelnen, der diesen Weg hierher gefunden hat, heute zu diesem Gottesdienst in dieses Haus. Ich danke dir auch für die neuen Teens, die nach 2 Jahren biblischen Unterrichts hier ihren Abschluss finden und das in diesem Gottesdienst auch feiern wollen. Und ich bitte dich für diesen Gottesdienst, dass du uns ansprichst, dass du uns berührst, jeden Einzelnen so, wie er es braucht. Ich bitte dich um deinen Segen für diese Zeit, die wir hier zusammen sind. Bitte dich um deinen Segen für die Gottesdienste, die in dieser Stadt und in diesem Land stattfinden. Und ich bitte dich, dass du dich allen Menschen, die sich deiner großen Gemeinde angeschlossen haben, in Gnade und Barmherzigkeit zuwendest. Amen. So, und ihr habt jetzt einen kleinen Ausschnitt unserer Teens gesehen, aber wir haben noch viel mehr zu bieten. Und ich bitte jetzt mal die Teenies aus dem biblischen Unterricht des Jahrgangs 2010 bis 2012 nach vorne zu kommen, denn die möchten ganz gerne etwas dazu sagen, wie sie den biblischen Unterricht erlebt haben, was ihnen wichtig geworden ist oder auch eine Aussicht geben, was sie vielleicht nach dem biblischen Unterricht tun werden. Kommt bitte mal nach vorne, damit man euch in Gänze mal sieht. Es ist einfach toll, die Jugendlichen zu sehen. So, trotz der ganzen Aufregung, die jetzt da ist, seid ein wenig nachsichtig. Sie wollen sich wirklich bemühen, deutlich zu sprechen, dass ihr alles gut mitkriegt, aber wenn es doch mal nicht so ganz klappt, das ist einfach die Aufregung. Ich gebe jetzt mal an den Tobi weiter, der wird den Start machen.
Ja, hallo, ich bin der Tobi und mir hat am BU sehr gut gefallen, dass man mit anderen zusammen war, die auch gläubig sind und genauso gedacht haben wie man selbst. Und was denkst du, Vincent?
Also ich fand, dass wir wirklich eine super Zeit zusammen hatten und vor allem die Bibelarbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was sagst du dazu, Lisa?
Also der BU hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch einiges gelernt und was ich in Zukunft in der Gemeinde machen werde, weiß ich noch nicht. Und du, Jana?
Ja, also ich denke, ich werde irgendwas mit Musik machen, vielleicht im Kigo oder so.
Ja, ich bin Fine und mir hat am BU besonders gefallen, dass wir eine Gemeinschaft waren und wir über Gottes Wort gelernt haben und auch zusammen Spaß hatten. Und du, Sarah?
Ich werde nach dem Gottesdienst höchstwahrscheinlich im Kigo in den Hirtengruppen mitarbeiten. Und du, Luis?
Ich werde nach dem BU die Technik im Kigo mitmachen. Und wie fandest du den BU, Saskia?
Also ich fand den BU sehr gut und am besten haben mir die Freizeiten gefallen. Und dir, Greta?
Ja, mir haben auch am besten die Freizeiten gefallen und ich werde nach dem BU auch wahrscheinlich zum Kigo gehen und da auch in den Hirtengruppen mitarbeiten.
Ja, vielen Dank. Ihr habt einen Eindruck bekommen.
Dürfen wir jetzt wieder aufstehen?
Und es ist einfach toll, dass wir viele der Teens dann doch sicher und manche noch überlegend in unserer Gemeinde dann doch wiedersehen. Sie sind dann einfach nicht weg, sondern wir begegnen ihnen und dürfen sie auch noch weiter begleiten. Da auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Gemeinde, die eben über die 2 Jahre hin das auch im Gebet einfach mitgetragen hat. Die Teens und auch die Arbeit, die wir als Mitarbeiter da machen. Denn ohne eure Arbeit oder ohne euer Gebet wäre unsere Arbeit gar nicht möglich gewesen. Also nochmal vielen Dank und ich entlasse Sie jetzt erstmal wieder auf Ihre Plätze.
Ja, wir wollen jetzt die Kollekte einsammeln und sie ist heute für die Gemeinde bestimmt.
Und zwar während des Liedes Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.
Yeah. Thank you.
Im biblischen Unterricht haben wir uns viel mit Gott und seinem Wort auseinandergesetzt. Unser Ziel war es, in unserem Glauben selbstständig zu stehen. Wir haben viel gelernt, haben aber nicht auf alles eine Antwort gefunden. Dafür reichen 2 Jahre BU auch nicht aus. Der Bericht vom sinkenden Petrus zeigt uns, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen erste Schritte wagen und doch zweifeln und Fragen stellen. Darum ist uns das Thema auf dem Wasser stehen, ohne unterzugehen, zur Vorbereitung des Gottesdienstes wichtig geworden. Über dieses Thema diskutieren wir jetzt in dem Anspiel als ein Schülerbibelkreis.
Guten Morgen, ich sehe, ihr seid alle gekommen, schön. Ich sehe hier gerade 2 neue Gesichter, Fine und Greta. Ja, ich hoffe, es gefällt euch hier. Heute wollen wir über die Geschichte sprechen, in der Jesus übers Wasser geht. Matthäus 14, 22 bis 33. Tobias, liest du einmal vor?
Okay. Jesus kann auf dem Wasser gehen. Nach diesem Essen meinte Jesus zu seinen Leuten, es wäre jetzt angebracht, in das Boot zu steigen, um an das andere Ufer zu fahren. Als er die Menschen weggeschickt hatte, hatte er Lust, noch ein wenig allein mit Gott zu reden und ging dazu in der Nacht auf einen Berg. Seine Freunde fuhren auf dem See, als plötzlich ein ganz derber Sturm aufkam. Sie bekamen ziemlich Schiss, es war starker Gegenwind und sie drohten zu kentern. So gegen 4 kam ganz plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zu. Jesus. Als sie ihn da gehen sahen, ging der Punk erst richtig ab. Sie hatten volle Granate Angst und dachten, es wäre irgend so ein Geist oder sowas. Jesus ließ sie aber nicht so lange zappeln und rief ihnen zu: Hey Jungs, keine Panik, ich bin es doch nur. Petrus war total geplättet. Er rief zurück: Hey, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, dann will ich das auch können. Ein Wort von dir genügt. Tu dir keinen Zwang an, lachte Jesus. Komm, wenn du willst. Gesagt, getan. Petrus stieg aus dem Boot und das Unglaubliche passierte. Er konnte tatsächlich auf dem Wasser zu Jesus gehen. Plötzlich bemerkte Petrus aber die großen Wellen, die um ihn herum waren. Er verlor Jesus aus dem Blick und bekam plötzlich voll die Panik. Hilfe, Jesus, ich ertrinke, schrie er und ging unter. Jesus rannte schnell zu ihm, packte seine Hand und zog ihn aus dem Wasser raus. Er konnte sich den Spruch nicht ersparen. Hast du so wenig Vertrauen, Petrus? Ich hab's dir doch gezeigt. Mir kannst du echt glauben. Beide gingen dann zusammen zum Boot. Sobald sie an Bord waren, verschwand der Wind von selber. Die anderen waren alle total platt, knieten sich vor Jesus hin und sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn.
Danke, Tobias. Echt coole Geschichte, oder? Ja, okay, wir machen mal kurz ein Brainstorming. Mit wem könntet ihr euch am ehesten in dieser Geschichte identifizieren?
Ja, also ich wüsste nicht genau, mit wem ich mich identifizieren kann. Also ich würde wahrscheinlich nicht wie Petrus einfach kommen. Und wenn Jesus mich selbst rufen würde, weiß ich nicht, ob ich ihm wirklich folgen würde.
Also ich sehe es ähnlich wie Vincent, aber ich glaube, ich würde mich sofort im Boot verkriechen und hoffen, dass alles vorbeigeht.
Also ich sehe mich an der Stelle, an der Petrus seinen Fuß auf das Wasser setzt, aber ich würde nicht zu Jesus gehen.
Und was sagen die beiden Neuen?
Ich verstehe die Geschichte nicht. Erst lässt Gott Petrus versinken und hilft ihm dann erst hoch. Ist das so, als würde Gott uns erst helfen, wenn das Wasser schon uns bis zur Unterlippe steht?
Ja, aber ich denke mal, Jesus hat sich dabei was gedacht. Er wollte ihm halt zeigen, dass Jesus ihm helfen kann, wenn er in Not ist.
Ja, aber wieso kommt Jesus erst, als er schon fast versunken ist? Wieso kommt er erst mitten im Sturm?
Was würdest du denn tun? Du sitzt im Boot, alles ist schön ruhig. Und auf einmal bricht der Himmel über dir zusammen, totales Gewitter. Und du hast total Angst, dass du gleich absäufst. Und du sitzt da und auf einmal kommt eine weiße Gestalt übers Wasser, total unmöglich, auf dich zu.
Wieso lässt Jesus die Jünger überhaupt allein in den Sturm fahren? Er hätte ja wissen müssen, dass der Sturm passiert ist. Und er kommt ja erst im Sturm. Heißt es nicht, dass Gott immer bei uns ist?
Also ich denke, ich wäre einer der Jünger am Boot, denn ich hätte auch Angst, wenn im Dunkeln auf einmal eine weiße Gestalt auf dem Wasser zu mir kommt.
Ja, also ich denke, man braucht schon echt viel Mut, um das zu machen. Ich glaube, ich würde auch lieber im Bett im Boot bleiben.
Ich wäre gern so wie Petrus, ich bin aber nicht wie er.
Also ich denke, ich wäre eher einer der Jünger, der sich alles anguckt und sich denken würde, cool, dass Petrus das macht. Aber wenn Petrus dann einsinken würde, würde ich schon so denken, oh nein, er wird sterben.
Das waren jetzt echt viele Fragen und wenige Antworten. Wie man das überhaupt schafft, wie man dazu kommt. Ja, ich denke, es lohnt sich nochmal über das Thema nachzudenken. Wir haben es gar nicht geschafft zu beten, also ja.
Ich lese aus Matthäus Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Jesus geht auf dem Wasser. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, »Hilf mir, Herr!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, »Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt?« Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, »Du bist wirklich Gottes Sohn!«
Ja, die Geistlichen der verschiedenen Kirchen und Freikirchen, zumindest die vollzeitlich angestellten Geistlichen, die haben ja nicht am Sonntag frei. Da ist ja viel zu tun. Die haben in der Regel am Montag frei. Und es geht um eine Situation, da ist katholischer Priester, ein evangelischer Pfarrer und ein baptistischer Pastor, die verbringen gemeinsam ihren freien Montag auf einem wunderschönen See und sie angeln miteinander. Und auf einmal verheddert sich der Haken von der Angel des Baptistenpastors. Er legt seine Angel zur Seite, schaut kurz auf seine Stiefel, nickt, dann schwingt er seine Beine über Bord, geht über das Wasser zu der Stelle, wo der Angelhaken festsitzt, macht ihn los, kommt zurück, setzt sich wieder ins Boot rein. Der katholische Priester staunt nicht schlecht. Eine kurze Zeit nur später passiert das Gleiche dem evangelischen Pfarrer. Und auch er legt ruhig die Angel zur Seite, zieht sich seine Schuhe aus, geht über Bord, über das Wasser, macht den Angelhaken los, kommt wieder zurück. Und wie es der Zufall so will, noch eine Weile später passiert dasselbe dem katholischen Priester. Nun, er ist noch nie über das Wasser gegangen und deswegen ist er ziemlich unsicher. Aber er sagt sich, was meine Kollegen können, das kann ich sicherlich auch. Und etwas unsicher und zögert, legt er die Angelrute beiseite, langsam zieht er sich die Schuhe aus, er bekreuzigt sich und dann steigt er über Bord und versinkt sofort. Der baptistische Pastor schaut den evangelischen Pfarrer an, lächelt und sagt, sollen wir ihm sagen, wo die Steine liegen? Ja. Dieser Witz spiegelt so ein bisschen das Befremden und auch die Ratlosigkeit dieser Geschichte gegenüber wider, die auch in dem Anspiel deutlich wurde. Über das Wasser laufen. Was ist das denn? Wie war das in dem Anspiel? Immer wieder wurde da gesagt, ich hätte Angst. Ich auch. Ich würde mich nicht trauen, über das Wasser zu gehen. Ich würde nicht aus dem Boot steigen. Und dann sagt Jesus noch zu Petrus, zu dem Petrus, der es gewagt hat, aus dem Boot zu steigen, über das Wasser zu laufen. Er sagt zu ihm, du Kleingläubiger. Also wenn der nur Kleinglauben gehabt hat, was ist dann mit mir? Was ist dann mit dir? Wird da nicht die Latte für Glauben sehr hoch gehängt? Also, wenn ich richtig glaube, dann kann ich übers Wasser gehen, ohne einzusinken. Und das Predigtthema heute lautet, auf dem Wasser stehen, ohne unterzugehen. Und ich werde jetzt erklären, wie man richtig auf dem Wasser stehen kann. Ich werde erklären, wie man so glaubt, dass das gelingt. Und am Ende meiner Predigt gehen wir dann alle zum Phönixsee und probieren das miteinander aus. Und dann kommen vielleicht so dem einen oder anderen die Fragen, muss das denn sein? Brauchen wir das denn überhaupt? Ja, darf ich mal fragen, kennt jemand hier in dieser Runde einen wirklich tiefgläubigen, hingegebenen Christen, der schon mal über Wasser gelaufen ist? Ich bitte mal um Handzeichen. Ja, ich sehe keinen. Und dann ist ja doch die Frage, muss das sein? Ist das wirklich so entscheidend? Und wenn wir uns dann so überfordert fühlen in Sachen Glauben, dann kommt auch schnell die Abwehr, die Kritik. Dann ist so diese Fragen, die wir auch im Anspiel gehört haben, ne? Wie kann Jesus das zulassen, dass der Petrus nasse Füße kriegt? Warum warnt er den Petrus nicht vor und sagt ihm, du, ist auch gefährlich, was wir hier jetzt machen. Ist nicht eigentlich Jesus schuld, wenn das nicht klappt mit dem Glauben? Meine spannende Frage für mich persönlich ist jetzt, wird es mir gelingen, etwas Positives, Ermutigendes diesem Text abzugewinnen? Diesen Bibeltext, den ihr euch übrigens rausgesucht habt, für diesen Gottesdienst, in dem es um eure Verabschiedung aus dem biblischen Unterricht geht. Das Erste, wenn ich über diesen Text nachdenke, was ich sagen möchte, ist, ja, es geht um Glauben. Das wird ganz deutlich daran, an dem, was der Jesus dem Petrus gesagt hat. Er sagte, du Kleingläubiger, also es geht in diesem Text um Glauben. Und das passt. Das passt total gut zu diesem Gottesdienst, weil in eurem biblischen Unterricht ging es 2 Jahre lang um Glauben. Nicht irgendeinen Glauben, den eure Eltern haben oder Onkel und Tante oder Brüder und Schwestern, Freunde, wer auch immer, sondern es ging um Glauben, den ihr für euch selber habt oder auch nicht habt. Aber um was für einen Glauben geht es? Ich glaube, das ist die spannende Frage auch bei diesem Bibeltext. Bisher haben wir über einen Glauben nachgedacht, den könnte ich beschreiben als eine Art Hochleistungsglauben. wie stark muss ich glauben, damit ich auf dem Wasser stehen und gehen kann, ohne unterzugehen? Ich könnte das weiterführen. Wie stark muss ich glauben, damit meine Prüfungsangst in der Schule weggeht? Wie stark muss ich glauben, damit ich wieder gesund werde? Und dann ist Glaube so eine Art mentale Kraftübung, an der ich mich hochziehe, hinausziehe aus den Schwierigkeiten, in denen ich stecke. Ja, und leider gelingt es den allermeisten Christen nicht, über das Wasser zu gehen. Es gibt einige Berichte in der Kirchengeschichte, aber die sind auch schwer nachprüfbar. Und ja, was machen wir dann? Ich denke, es ist sinnvoll, eine andere Art von Glauben hier zu sehen und zu entdecken. Ich glaube, dass Jesus eine ganz andere Art von Glauben meint, zu die er uns einlädt, auch durch diesen Bibeltext. Und das ist ein Glauben, über den wir in diesem Jahr schon viel nachgedacht haben. Ich denke, es geht hier um Glauben am Montag und das meint um einen Glauben im Alltag. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Um einen Glauben, der nicht nur in einem geschützten Raum eines Gottesdienstes, eines Hauskreises, wo auch immer existiert, der stillen Zeit existiert, sondern der mitten im rauen Alltag da ist, sich bewährt. Das Erste, was ich mit uns mal klären möchte, ist die Situation, dass die Jünger da auf dem See waren. Das war, so schätze ich das ein, eine Alltagssituation. Seine Jünger kamen alle, soweit ich weiß, aus Galiläa. Und Galiläa ist dicht, das ist mittendrin zentral, ist der See Genezareth. Viele von ihnen waren, bevor sie mit Jesus unterwegs waren, Fischer gewesen. Das heißt, die Jünger waren mit dem See vertraut. Und sie kannten den See auch bei Nacht, denn nachts wurde oft gefischt. Und wenn wir jetzt uns noch mal vergegenwärtigen den Rahmen dieser Situation auf dem See, dann war es ja so, dass es Abend geworden war, eines Tages, der voller anstrengender Erlebnisse gewesen war. Die Jünger waren zusammen mit Jesus an der Ostseite des Sees Genezareth gewesen und Jesus hatte gepredigt, geheilt. Es waren über 5000 Menschen dort gewesen. Am Ende der Zeit hatte Jesus die Menschen durch ein Wunder satt gemacht, gespeist. Und dann hatte Jesus es eilig. Er drängte seine Jünger und sagte, steigt schnell in das Boot. Fahrt mir schon voraus über den See. Ich komme nach, ich will die Menge noch verabschieden. Tatsächlich, das lesen wir dann später, hat Jesus sich noch Zeit genommen zu beten. Und die Jünger fahren los, sie sind auf dem See. Der See Genezareth war nicht klein und ist nicht klein. 21 Kilometer lang, bis zu 12 Kilometer breit und 41 Meter etwa tief. Die Jünger rudern eine ganze Strecke, mehrere Kilometer sind sie auf dem See, vielleicht etwa so auf der Mitte des Sees. Es wird dunkel, es gibt keine Lampen, anders als bei uns heute, keine wunderschönen Laternenketten am Ufer des Sees. Und dann kommt ein starker Westwind auf. Und er treibt ihnen die Wellen entgegen. Und das Boot fängt an zu schaukeln, auf und ab. Und das ist kein Kinderspiel. Das macht ihnen schwer zu schaffen. Es ist inzwischen irgendwann zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Und mir ist ganz wichtig, hier hat Jesus die Jünger nicht in eine lebensgefährliche Situation gebracht, sondern das ist eine Alltagssituation für die Jünger gewesen, die sie schon vorher kannten. Ja, und eine Alltagssituation für die Jünger und für die vielen Menschen, die rund um den See Genezareth wohnten. Das war ein mühsamer Alltag. Sie plagten sich, sie mühten sich. Sie bekamen nasse Jacken und auch nasse Füße. Und das ohne auf dem Wasser zu gehen. Das war so mühsam damals wie heute unser Alltag. Ja? Für euch, die in der Schule seid, Tests schreiben, Arbeiten schreiben, lernen, Ärger mit den Lehrern, Ärger vielleicht auch mit anderen Schülern. Und für andere von uns sind es vielleicht die 148 Mails, die noch zu checken sind, der Haushalt, die Kinder, kranke Eltern vielleicht zu versorgen. ein Auto, das kaputt ist, Reparaturen in der Wohnung, die gemacht werden müssen. Der Alltag kann so mühsam und so anstrengend sein, wie eine Bootstour nachts auf einem See mit starkem Gegenwind und hohem Wellengang. Und dann begegnen die Jünger im Boot Jesus. Er kommt zu ihnen über das Wasser. Im Dunkeln der Nacht denken die Jünger, ein Gespenst. Sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn vielleicht auch deswegen nicht, weil sie Jesus noch nie auf dem Wasser haben laufen sehen. Da geht es ihnen ähnlich wie den katholischen Priestern. Hier zeigt sich Jesus seinen Jüngern als Gottes Sohn. Er zeigt seine göttliche Seite. Er offenbart, dass er über dem Chaos des Sturms und der Wellen steht. Und er nimmt ihnen die Angst. Er sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ganz wichtig ist hier, Jesus kam zu ihnen. Es war seine Initiative. Mitten in ihrer Ruderei. Sie hatten nicht gebetet. Sie hatten nicht gesagt, oh Herr, bitte komm zu uns. Oder haben zu Gott gebetet, dass Jesus zu ihnen kommt. Haben sie nicht gemacht. Ich denke mal, sie haben noch nicht mal an Jesus gedacht. Das Einzige, was sie im Kopf hatten, war, wie schaffen wir das, auf die andere Seite des Ufers zu kommen? Wie kriegen wir das fertig? Und Jesus kommt zu ihnen. Es ist seine Initiative. Es ist seine Entscheidung, sich ihnen so zu zeigen. Und das ist bei uns heute nicht anders. So fängt Glaube am Montag an, dass Jesus sich uns zeigt, dass Jesus hineinkommt in deinen und meinen Alltag. Und vielleicht sind wir überrascht, vielleicht kriegen wir sogar einen Schreck und sagen, wer ist das denn? Wie kann das denn sein? Aber wir haben einen großen Vorteil gegenüber den Jüngern damals. Jesus war damals in Gestalt, als Mensch unter ihnen und er konnte nur an einem Ort sein. Aber Jesus hat hinterher zu seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und er hat seinen Heiligen Geist gegeben, dass wir wirklich ihm begegnen können, nicht nur an einem Ort, an einer Stelle, sondern wo auch immer, zu welcher Zeit auch immer, in welchen Schwierigkeiten auch immer, sagt Jesus, er ist bei uns. Und manchmal stupst er dich an und er sagt, du, ich bin da. Guck mal, ich bin bei dir. Und jetzt, und das ist das Dritte und Entscheidende bei Glaube am Montag. Das Erste ist, es ist eine Alltagssituation. Es ist ein Alltag, der oft mühsam anstrengend ist. Das Zweite ist, Jesus ist auf einmal da. Er kommt da rein. Und das Dritte ist, Glaube ist eine Riesenchance. Es geht um einen veränderten Blickwinkel. Glaube ist nicht Leistungssport. Also, Petrus, als der Jesus ihm entgegenkommt, ihm in dem Boot entgegenkommt, denkt nicht, oh nein, mein Herr kommt, der Meister des Glaubens. Jetzt ist Hochleistungssport angesagt. Jetzt muss auch ich über das Wasser gehen, aber ich kann das doch gar nicht. So denkt Petrus überhaupt nicht. Mir kommt der Petrus vor wie ein Kind, das auf einmal ganz neue Möglichkeiten entdeckt. Das auf einmal entdeckt, dass es etwas tun kann, was es selber so noch nie auf die Reihe gekriegt hat. Er denkt sich, wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann, über die Wellen, und wenn er mir befiehlt, das zu tun, dann könnte ich es auch. Und Jesus hat ihm und seinen Jüngern ja schon andere Dinge befohlen. Er hat ihnen befohlen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Petrus ist da sehr spontan. Manchmal sicherlich auch unbedacht. Das ist seine Stärke und Schwäche zugleich gewesen. Aber jetzt sagt er, Jesus, sag mir, ich soll zu dir kommen. Und dann will ich es auch versuchen und tun. Er weiß, mit Jesus gibt es eine andere Möglichkeit, mit diesen Wellen und diesem Wind umzugehen, als die Kraft unserer Arme. Und dann sagt ihm Jesus, komm, und Petrus tut es. Also, wenn das bei Petrus so ist, wie ist es dann bei uns? Wenn Jesus zu uns in deinen und meinen Alltag kommt Und wenn Jesus dich anstößt und sagt, du, ich bin schon da, was passiert dann? Dann entdeckst du auf einmal, es gibt eine Alternative zu dem ewigen Nicht-Enden, ich soll, ich muss. Zu dem nicht-endenden Druck von Terminen, Verpflichtungen, zu den Aufgaben und Konflikten, die du vielleicht nicht gelöst kriegst. Es gibt auf einmal etwas ganz anderes. Wenn wir Jesus folgen, wenn wir das tun, was er sagt, gibt es auf einmal eine Alternative. Und dann atmet unsere Seele auf. Dann spüren wir etwas von der Freiheit, von der unglaublichen Freiheit, die der Gottessohn, die Jesus hat, als er über das Wasser und die Wellen geht. Und wir haben Teil daran, an dieser Freiheit Jesu, wenn wir ihm folgen. Für mich ist das eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, seit ich Jesus kenne. Da gibt es Phasen, da gibt es so viel, das stürzt auf mich ein. Manches hat damit auch zu tun, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass ich Jesus folge, dass ich mich auf Aufgaben eingelassen habe. Und dann weiß ich manchmal nicht, wie soll das gehen? Wie kriegen wir das alles auf die Reihe? Und wenn ich mir dann Zeit nehme, auf Jesus zu schauen, zu beten, auf ihn zu hören, dann fällt das auf einmal alles ab. Dann ist da eine ganz große Freiheit. Und dann ist auf einmal eine Klarheit da. Zwei, drei Dinge, die sind wichtig zu tun. Und die tue ich. Und das ist wie Schritte, die ich gehen kann über den Chaos der vielen, vielen Dinge, die um mich herum toben. Martin Luther, er hat das einmal so gesagt. Er hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Je mehr Martin Luther zu beten hatte, also zu arbeiten hatte, an Aufgaben hatte, umso mehr hat er gebetet, und das war für ihn kein Widerspruch, sondern das war für ihn genau das, was Petrus gelebt hat, getan hat. Er hat auf Jesus geschaut und da hat er den Weg und die Kraft gefunden, mit dem Chaos um ihn herum umzugehen. Diese Geschichte, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das Wunder, was Jesus da vollbracht hat und wie er sich offenbart hat als Gottes Sohn, das hat für die Menschen damals und für uns heute auch eine ganz starke Symbolkraft. Das Meer war damals ein Bild für die Chaosmächte, die es gab, für all das Chaos, was sich uns Menschen und was sich Gott entgegenstellt. Und Jesus geht darüber, ist der Herr darüber. Und bei ihm sind wir dem Chaos unseres Lebens nicht mehr ausgeliefert. Das kann uns nicht mehr unterkriegen. Die Wellen sind noch da. Der Sturm ist noch da und vielleicht kriegen wir auch mal nasse Füße. Aber mit Jesus haben wir Teil an dem Sieg, den Jesus hat über das Alltagschaos. Jetzt könnten wir aufhören und sagen, ist ja klasse. So ist das also, Glaube am Alltag. Wir schauen auf Jesus, wir haben eine neue Perspektive und mutig gehen wir Schritte über das Chaos unseres Alltags. Aber der Petrus kam ja doch noch in Schwierigkeiten. Der zweifelte, er sank ein ins Wasser, er kriegte die Krise und sagte, Hilfe, rette mich, Jesus. Und da ist es ganz spannend, nochmal in den Bibeltext zu schauen, denn da steht, Petrus sah den starken Wind. Das ist doch komisch, oder? 6 Stunden war er schon mit seinen anderen Jüngern, mit den anderen Jüngern auf dem See gewesen, hatte gerudert. Und jetzt auf einmal sieht er die Wellen, die hat er doch 6 Stunden vorher auch schon gesehen. War der blind gewesen oder was war das? Hier kommt das ins Spiel, wird deutlich, was ich vorhin schon sagte, es geht um den Blickwinkel. Jesus kam Petrus entgegen und als Petrus auf Jesus sah, da hatte er auf einmal eine andere Perspektive. Und aus dieser Perspektive heraus sagte er zu Jesus, befiehl mir zu dir zu kommen und dann gehe ich. Und Jesus hat gesagt, komm, und Petrus ging. Weil er auf Jesus geschaut hat. Das war seine Perspektive, sein Blickwinkel. Aber irgendwie, als er dann über Wasser geht, verschiebt sich das. Und dann sieht er nicht mehr Jesus, sondern dann sieht er die Wellen und dann vergisst er all das, was er vorgesehen hat. Und dann auf einmal wird es schwierig für ihn. Dann auf einmal gewinnt das Chaos wieder Macht über ihn. Wir finden das häufiger in der Bibel, dass das, was wir anschauen, Macht über uns gewinnt. Und das Glaube bedeutet, auf Jesus zu sehen. Hebräer 12, Vers 2 heißt es, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg Vertrauen Glaubens vorangegangen ist und der uns auch ans Ziel bringt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Das ist Glauben. Glauben am Montag. Und egal, in welchen Umständen du steckst, egal, wie groß die Schwierigkeiten sind, wie groß der Stress ist, schau auf Jesus. Höre auf ihn. Tu das, was er sagt. Und das wird deine Art, mit dem Alltag umzugehen, mit dem Stress umzugehen, völlig verändern. Und wenn du dann wegschaust von Jesus, er ist immer noch da. Wenn du ihn vielleicht auch gar nicht siehst und nur auf die Wellen schaust, es hat sich nichts geändert. Jesus ist damals in die Welt gekommen und er ist heute noch da. Ein kurzer Hilfeschrei. Und Jesus hat den Petrus nicht lange zappeln lassen. Und Jesus wird dich und mich nicht lange zappeln lassen. Jesus fasst zu. Unser Glaube ist nicht ein Hochleistungssport, dass wir uns hochziehen müssen. Da ist Jesus. Und selbst wenn wir zweifeln, er fasst zu und zieht uns wieder raus. Wie machen wir das? Unseren Blick auf Jesus richten im Alltag. Der Jan Berchner möchte uns ein paar Dinge dazu sagen, wie er das ganz neu für sich entdeckt hat und erlebt im Moment. Jan, kommst du bitte mal nach vorne? Und ich hätte gerne mal das Mikrofon. Genau.
Ich muss vielleicht etwas weiter ausholen. Die Frau meines Bruders, Schwägerin, plagte sich anderthalb Jahre mit Magenschmerzen rum, wurde auf Verschiedenes behandelt, Psychosomatik, Burnout, alles Mögliche, als man nichts fand. Und dann machte man doch mal eine Biopsie des Bauchraums und stellte dann fest, dass alles voller Metastasen ist. Prognose, 1 bis 3 Monate, vielleicht maximal 5, aber das war's dann. Anfang Dezember letzten Jahres. Ja, wenn man nicht viel zu verlieren hat, überlegt man, was kann man noch alles tun. Sie sind Christen und haben sich mal schlau gemacht. Heilung steht ja in der Bibel drin. Und sie haben geguckt, wo wird für Leute gebetet, Krankenheilung, haben das selber in der Gemeinde praktiziert, haben aber auch Heilungsseminar besucht und kamen da an jemand, der auch über Heilung sprach und über seine Erfahrung. Und das war sehr interessant, weil sie haben es ähnlich probiert. Um was geht es? Es geht darum, wenn wir sagen, dass wir unser Leben Gott geben wollen, wenn wir entschieden als Christen leben wollen, dann haben sie gesagt, dann brauche ich doch die Verbindung zu Jesus. Und ich verpasse das immer. Ich schaffe das einfach nicht. Vielleicht kennt ihr das auch. Am Abend habe ich schon auch manches Mal gebetet. Der Tag ist weg. Ich weiß nicht mehr, was alles passiert ist. Eigentlich wollte ich den Tag mit dir leben, aber er ist weg. Ja, und der Mann sagte, es gibt einen Timer, Intervalltraining, so im Sport. Stellt euch den ein, alle 10 Minuten, dass er euch erinnert. Und dann betet. Betet Jesus an. Dankt ihm. Guckt doch mal, es gibt vieles zu danken. Es können Kleinigkeiten sein. Macht euch Gedanken, wo ihr Gott anbeten könnt, wo ihr ihn loben könnt. Und dann guckt einmal, was passiert. Ja. Ich bin ein bisschen weg von meinem Bruder, meiner Schwägerin. Das sind 500 Kilometer Berlin ungefähr. Aber ich habe gemerkt, da bewegt sich was in ihrem Glauben. Die Heilung, für die man gebetet hat, ist nicht eingetreten. Meine, sie lebt noch, ist auch ein Wunder. Man hat vielleicht mehr erwartet. Man sagt, ja Jesus, jetzt wäre doch eine Chance, zeig uns ein Wunder, dass wir darüber berichten können, dass wir dich loben können. Aber was das Erstaunliche ist, ich sehe die Veränderung bei meinem Bruder, bei meiner Schwägerin, bei anderen aus meiner Familie, in der Gemeinde, wo ich denke, ja wirklich, da bewegt sich etwas. Da wächst Glaube, da wächst Vollmacht, da wächst Gebet. Ja, und weshalb ich jetzt hier stehe, ich habe dem Rolf erzählt, Man kann so ein Ding kaufen. Man kann es probieren. Alle 10 Minuten, das ist verrückt. Ich weiß. Aber auch, dass Petrus aufs Wasser stieg, war verrückt. Und ich kann euch nur sagen, es ändert sich wirklich etwas. Man sitzt auf einmal abends bei ihm am Auto und fängt mit ihm an zu beten, mit dem man nie vorher gebetet hätte. Und man merkt, da ist Vollmacht. Jesus gibt es wirklich. Wer es probieren möchte, probiert es. Ein anderer sagte, Gott lässt sich nicht schenken. Wenn ich zurückdenke, ja, ich habe es erlebt, als ich Student war, wenig Geld hatte. Jesus hat mich versorgt. Ich habe es erlebt mit Punkt auf die Uhr machen, um daran erinnern, dass Jesus wirklich da ist. Aber man vergisst es immer wieder. Keine dieser Aktionen war so radikal, möchte ich sagen, wie die Sache mit den 10 Minuten. Es kann einen so ein bisschen durcheinander bringen im Alltag, wenn man sich gerade unterhält, wenn man gerade an einer schwierigen Arbeit in der Firma sitzt. Aber es muss ja kein großes Gebet sein. Kein Hände heben, Augen zumachen, Hände falten oder mitunter ist es nur das Stoßgebet. Aber ich kann nur sagen, ich habe es erlebt, probiert es. Und Jesus wird euch nahe sein. Ihr werdet merken, wo er etwas von euch möchte, wo ihr anfangt zu beten für andere und lernt zu danken. So wie ich auch immer dachte, Petrus, das geht gar nicht. Da aus Wasser gehen ist vielleicht nicht das Wasser gehen, aber ich merke, er führt mich Schritte auf mein persönliches Wasser, was ich selber mich nie getraut hätte, wo ich selber Angst davor hatte, mit Leuten über den Glauben zu sprechen oder diesen inneren Widerstand, ihr kennt das sicherlich auch. Er zeigt mir jetzt Situationen, wo ich sprechen kann. Nicht zuletzt kann ich hier jetzt für euch üben, von Jesus zu erzählen. Und das ist eine super Chance. Ich danke Gott dafür und kann euch nur sagen, probiert's auch.
Dankeschön. Ja, auf dem Wasser stehen, ohne unterzugehen. Das ist das Thema, was ihr euch für diesen Gottesdienst rausgesucht habt. Und vielleicht ist jetzt ein bisschen deutlich geworden, es geht nicht darum, dass wir einen solch erstaunlichen Glauben entwickeln, dass wir alle demnächst keine Brücken mehr brauchen und so über Flüsse gehen. Aber es geht darum, dass wir in Situationen unseres Lebens, in Alltagssituationen, wo alles drunter und drüber geht und vielleicht auch, wo es nur einfach stinklangweilig ist und so belastend und stressig ist, dass wir da auf Jesus sehen. Jesus ist schon da. Der muss nicht erst als geisterhafte Gestalt in der Nacht zu uns kommen. Er ist durch seinen Heiligen Geist schon da, ist als der auferstandene Jesus bei dir und bei mir. Und wir können auf ihn schauen. Und wenn wir auf ihn schauen, verändern sich Dinge. Jan hat erzählt, dass ihm dabei dieser Timer hilft. Dass wir auf ihn schauen, ist unsere Entscheidung. Menschen haben schon immer empfunden, dass das Schauen auf Jesus ein Stück Disziplin ist. Ein Stück Verantwortung ist, die bei uns liegt. Die Juden haben sich so Gebetsriemen gemacht und die haben sie daran erinnert, dass sie auf Gott schauen wollten. Jan hat diese Uhr. Alle 10 Minuten brummt das Ding und erinnert ihn daran, ich möchte auf Jesus schauen. Und dann tut er das. Muss nicht für jeden was sein. Ich habe eine Stoppuhr immer dabei. Manche sagen, Mensch, hast du keine richtige Uhr? Warum hast du immer eine Stoppuhr? Ich habe mir diese Stoppuhr geholt, weil ich damit auch meine Zeit einteilen kann und mir Punkte setzen kann, die mich dann erinnern, zu beten, auf Jesus zu schauen. Und dann dürfen wir erleben, dass dieses, was damals geschehen ist, für uns ein Bild wird. In unserem Alltagschaos gehen wir nicht unter, sondern wir stehen, weil wir auf Jesus schauen und das tun, die Schritte gehen, die er uns zeigt. Wo willst du heute auf Jesus schauen? Wie willst du heute den Tag über auf Jesus schauen? Nicht nur vielleicht einmal am Morgen und am Abend oder in diesem Gottesdienst, sondern durch die vielen Minuten und Stunden des Tages. Es gibt nichts Besseres. Wenn wir auf Jesus schauen, das tut die Tür auf zu einer unglaublichen Freiheit. Zu einer Freiheit, die Jesus uns schenkt, so mit dem Chaos umzugehen, wie er alleine es kann, mit ihm verbunden die Schritte zu tun, die er uns zeigt. Und das wird gut. Und das ist eine unglaubliche Freiheit. Ich habe, als ich zum Glauben kam, in den ersten Jahren danach Tagebuch geführt. Mache ich jetzt auch, aber in größeren Abständen. Und ich erinnere mich, ich habe da reingeschrieben, es ist eine königliche Freiheit, das zu tun, den Willen Gottes zu tun, das, was ich erkannt habe, was Gott von mir will, das zu tun, ist eine unglaubliche Freiheit. Willst du dich darauf einlassen? Vielleicht kaufst du dir einen Timer. Vielleicht machst du dir einen Punkt auf die Uhr. Vielleicht findest du einen ganz anderen Weg, der dich daran erinnert, auf Jesus zu schauen in deinem Alltag. Aber was immer du auch tust, es wird eine Erfahrung des Glaubens sein. Eine Erfahrung des Glaubens, die dir ganz viel Freiraum in deinem Alltag schenkt mit Jesus. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Amen. Wir singen jetzt miteinander das Lied »Es ist niemand zu groß«. Wir wollen jetzt die Teens aus dem biblischen Unterricht segnen. Wir wollen für sie beten und sie segnen. Und ich bitte darum, dass aus dem Ältestenkreis der Gemeinde Raimund Herrmann und Ruth Dustmann nach vorne kommen. Und natürlich ihr. Genau. Wir sind außen und sie. Wir sind außen und die sind innen. Genau. Okay. Ja. Genau. Ja, wir werden jetzt in Dreiergruppen für euch beten und euch segnen. Und die erste Gruppe, das sind unsere Jungs, Vincent, Tobias und Luis. Bitte kommt einen Schritt nach vorne. Raimund, du darfst anfangen. Und ich gebe dir mal das Mikrofon. Entschuldigung. Bitte schön.
Ja, wir fangen an mit Luis Sander. Luis, für dich gibt es folgendes Bibelwort aus Johannes 6, Vers 68 und 69. Herr, Zu wem sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Ich denke, das ist ein ganz toller Vers. Denn der Petrus, der hat verstanden, dass wir ohne Jesus nicht mehr leben können. Ich denke, das hat er vielleicht hier beim Laufen auf dem Wasser gemerkt, aber vielleicht auch in seinem weiteren Leben oder auch schon vorher. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass wir das merken. Ohne Jesus geht's einfach nicht. Aber er hat das, was wir brauchen, das ewige Leben. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Vincent, für dich wurde der Vers ausgesucht: Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht das. Vincent, ich glaube, du hast viel von dieser Hoffnung in deinem Leben schon gehört, die wir durch Jesus haben. Und ich wünsche dir einfach auch für die Zukunft, dass diese Hoffnung dich trägt, dass du dein Vertrauen wirklich auf Gott setzt und da wirklich deine Hoffnung findest.
Tobias Müller, wir haben ein Bibelwort für dich gefunden aus Psalm 4, Vers 9. Mich quält keine Sorge, wenn ich mich niederlege. Ganz ruhig schlafe ich ein. Denn du, Herr, hältst die Gegner von mir fern und lässt mich in Sicherheit leben. Ja, ich weiß nicht, ob du im Moment unruhig schläfst und viele Gegner hast, aber wer weiß, was noch alles kommt. Und ja, wir wünschen dir, dass das, was hier in diesem Psalm beschrieben ist an Erfahrung, dass du das erlebst, dass du durch dein Vertrauen auf Jesus wirklich ganz tief geborgen bist, auch wenn es mal richtig dicke kommt, aber dass du spürst, Gott ist bei mir, und dass du dann auch keine Schlafstörung kriegst, gut schlafen kannst. Ja. Ich bete jetzt für die drei. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Luis, für Tobias und für Vincent, dass sie in diesen 2 Jahren im biblischen Unterricht waren. Ich danke dir für all das, was sie dort mitbekommen haben und an vielen anderen Stellen zum Thema Glauben. Ich danke dir, dass sie unterwegs sind auf einer Reise zu dir. Und ich bitte dich, dass du sie auf dieser Reise beschützt und dass du sie zunehmen und wachsen lässt in ihrem Vertrauen auf dich und dass wir sie als Gemeinde auch weiter begleiten können. Ich bitte dich, dass sie erleben, Jesus, dass du ihnen die Tür auftust zu einer ganz neuen Sichtweise für ihr Leben und ihren Alltag, und dass sie etwas von der Freiheit atmen und von der Freude und dem Frieden, den alleine du uns gibst. So segne du die drei bitte, Jesus. In deinem Namen erbitten wir das. Amen. So. Tobias, du kriegst auch deinen. Okay, dann geht ihr. Ja, jetzt komm bitte Greta, Jana und Fine nach vorne. Stellt euch einfach so, genau. Raimund, tu das.
Ja, Fine Kuhlmann. Für dich ist folgender Bibelvers vorgesehen. Ich bitte den Vater, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Ich glaube, dass dieser Vers auch zu unserer heutigen Predigt passt. Festgegründet in seiner Liebe, fest verwurzelt in seiner Liebe. Wenn wir auf Jesus schauen, wie Jan vielleicht erzählt hat, alle 10 Minuten uns daran erinnern, dass er da ist, dann sind wir in seiner Liebe verwurzelt. Und ich denke, das ist etwas, was wir unser Leben lang lernen. Und das wünsche ich dir, dass du dieses Vertrauen dir von Jesus schenken lässt, dass er wirklich da ist und dass er dich liebt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Wie geht's weiter? Ja, ist gut dran. Okay. Greta, Für dich ist auch ein Vers ausgesucht worden. Der steht im Psalm 73, Vers 23 bis 24. Und der Psalmschreiber sagt: Ich gehöre zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Ich finde, das ist eine wunderbare Erfahrung, die dieser Psalmschreiber gemacht hat, dass er erlebt hat, dass Gott seine Hand ergriffen hat und ihn hält und dass er zu Gott gehört und dass Gott einfach für ihn da ist, das ganze Leben über. Und das wünsche ich dir einfach auch, dass du das erlebst in deinem Leben, dass Gott dich hält, dich trägt und bei dir ist.
Jana, für dich haben wir das Bibelwort ausgesucht aus Psalm 18, Vers 36 und 37. Herr, du bist mein Schutz und meine Hilfe. Du hältst mich mit deiner mächtigen Hand. Dass du mir nahe bist, macht mich stark. Du hast den Weg vor mir frei gemacht. Nun kann ich ohne Straucheln vorwärts gehen. Jana, du hast bestimmt eine Menge Pläne für dein Leben, wo du hingehen willst. Und das ist gut so. Und in diesem Bibelwort finde ich das so toll, dass hier steht, du hast den Weg vor mir frei gemacht. In anderen Bibelübersetzungen heißt es, du gibst meinen Füßen weiten Raum. Und dafür beten wir und das wünschen wir dir, dass Jesus dir ganz viel Raum gibt, den du einnehmen kannst. Sachen, die du ausprobieren kannst, Menschen, Länder, Situationen kennenlernen kannst und dass Gott, der Herr, dein Schutz ist, deine Hilfe, der dich mit seiner mächtigen Hand hält und dir den Weg frei macht. Bitteschön.
Ja, ich möchte für Jana, für Fine und für Greta beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese drei jungen Mädchen, die du geschaffen hast, die du liebst und denen du auch schon sehr viel in ihrem Leben geschenkt hast. Danke für das, was sie gehört haben, zu Hause, in ihren Familien, über dich, aber auch hier in der Gemeinde, im Kindergottesdienst und in den letzten 2 Jahren im biblischen Unterricht. Und danke, Vater, dass das, was sie gehört haben und erlebt haben und womit sie sich auch selbst einfach auch noch beschäftigen, dass das etwas ist, was wirklich in ihren Herzen Wurzeln schlägt, dass sie das, was du ihnen anbietest für ihr Leben, wirklich in ihr Leben reinlassen, dass sie dich in ihr Leben reinlassen und dass du wirklich ja, bei ihnen Wurzeln schlägst und dass da etwas wächst. Danke, Vater, dass du bei ihnen bist und dass du sie segnest. Amen.
Amen. Tretet bitte zurück. Jetzt kommen noch bitte Sarah, Saskia und Lisa nach vorne.
Sarah, für dich habe ich folgenden Bibelvers. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Und dieses Vertrauen, das wünschen wir auch dir. Ich denke, es passt zu der Geschichte eben auch. Ihr habt hier im Hauskreis gesessen und ich glaube, Fina hat gesagt, wie kann das denn sein? Warum hat Jesus überhaupt dieses Problem erst gemacht? Warum dieser Sturm? Ja, und hier steht jetzt, selbst wenn wir nicht begreifen, was passiert, es muss alles zu unserem Heil dienen. Auch die Dinge, die wir manchmal nicht verstehen, die passieren, die dienen zu unserem Heil. Und ich denke, das wünsche ich dir, das wünsche ich aber auch uns, dass wir das immer besser verstehen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Saskia, für dich auch ein Vers aus Psalm 139, Vers 5 bis 6. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Ich finde, das ist auch ein wirklich schöner Vers, zu wissen, von allen Seiten umgibt uns Gott. Der Herr ist bei uns. Wir können, ja, wir sind wirklich bei ihm geborgen. Und diese Geborgenheit, die alles übersteigt, wie hier der der Psalmschreiber sagt, also meinen Verstand und dass es ihm zu hoch ist und er es nicht fassen kann. Gott ist wirklich immer da, auch wenn es vielleicht drumherum nicht so aussieht, aber er ist da und er umgibt dich und hält seine Hand über dir. Und das wünsche ich dir einfach für deine Zukunft. Bitteschön.
Ja, Sarah und...
Ich würde auch noch gerne...
Ach, Entschuldigung. Wort
ja. Liebe Lisa, du sollst nicht zu kurz kommen. Hier. Wir haben für dich das Bibelwort ausgesucht aus Johannes 8, Vers 12. Jesus sprach weiter zu den Leuten: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Licht ist ganz praktisch, vor allem nachts. Und wir wünschen dir, dass du dieses Licht, das Jesus gibt für unser Leben, dass du das immer wieder erlebst und bei dir hast, dass du eine Klarheit hast für dich, wo es hingeht, auch in ganz schwierigen Zeiten, dass du weißt, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber es gibt einen Weg für mich und den zeigt mir Jesus. Du musst nicht im Dunkeln tappen und ich wünsche dir, dass du dieses Licht, was du mit Jesus hast, dass du das auch anderen zeigen kannst und dass andere das auch durch dich entdecken und kennenlernen. Bitteschön.
So, jetzt darf ich für euch beten. Herr Jesus, ich möchte herzlich danken für Lisa, für Saskia, für Sarah. Danke, dass sie in unserer Gemeinde sind. Danke, dass sie hier am BU teilnehmen konnten. Und danke, dass du ja auch ihnen klargemacht hast, dass du jemand bist, mit dem wir rechnen können. Und ich bitte dich jetzt ganz herzlich, dass du Glauben in ihnen wachsen lässt. Dass sie wirklich sehen, dass wir dir vertrauen können, dass wir auf dich sehen können, wenn wir ratlos sind, dass du nicht ratlos bist, dass du immer weiter weißt. Herr, und lass sie einfach verwurzelt sein in deiner Liebe, sodass sie einfach immer deine rettende Hand und deine Liebe vor Augen haben. Ja, und so wollen wir euch segnen im Namen unseres Herrn, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch. Amen.
Ja, so jetzt tretet bitte nochmal zurück. Also jetzt habt ihr als Gemeinde nochmal Gelegenheit, unsere Teens, die wir heute aus dem biblischen Unterricht verabschieden, aber nicht aus unserer Gemeinde verabschieden, anzuschauen und im Blick zu behalten. Vielleicht möchte ich Ihnen hinterher auch gratulieren. Genau. Wir nehmen bitte wieder Platz.
Also wir haben gerade gehört, dass Gott uns wirklich von allen Seiten umgibt und das ist echt ein schönes Gefühl, vor allem ein sehr schöner Gedanke. Und dazu möchte ich überleiten, wenn das so ist, dann können wir Gott anbieten, nämlich da, wo wir gerade stehen, apropos stehen, dass wir dann auch alle, zumindest die es können, und Gott zusammen anbieten, denn er ist überall.
Oh,
dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Holy, holy,
needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. All the world's salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as You find me, all my fears and failures. Fill my life again and give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the God is mighty to save. He is mighty to save forever. Order of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shalala, let the whole world sing, singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light, let the whole world see. Sing Him for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation,
Jesus, the grave. Herr, ich will dir danken, dass du jeden Tag bei uns bist, dass du uns auch im Sturm nicht verlässt, dass wir einfach nur die Augen immer auf dich richten müssen und die Wellen, die um uns herum sind, dann vielleicht auch gar nicht mehr so groß erscheinen. Und ich will dich auch für meine Tante bitten, dass du, wenn es dein Wille ist, doch noch Heilung schenkst. Und ich will dir danken, dass du schon in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu dir so viel geheilt hast. Und ja, ich will dir für das danken, was du alles schon an ihr bewirkt hast. Sünde gut, doch du mein
machst mich rein durch dein Blut. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Majestät, Majestät, ich bin wie deine Gnade mich fand, leer und dennoch lebe ich in deiner Hand. Majestät, Majestät, bin ich für alle Zeit in der Nähe deiner Herrlichkeit. Hier bin ich demütig, weil du mich liebst. Vergeben kann ich, weil du vergibst. Nur dich verlangt nach mir, geheiligt durch das Feuer in dir. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer.
Glory, it's the overflow of
forgiven so, and now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent, and we'll be mercy, Lord. And we'll be the shouting generation, shouting because of your red glory, Lord. Your red glory, Lord. It's the overflow of a forgiven soul, and now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. It's the overflow of a forgiven soul. Now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord.
Wir haben jetzt noch eine Bekanntmachung zu machen. Für alle, die zum ersten Mal hier sind, nach dem Gottesdienst können Sie vorne am Infostand alles über unsere Gemeinde erfahren. Und alle sind herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst noch eine Tasse Tee oder Kaffee zu trinken.
Heute Abend um 19 Uhr ist die Abendmahlsfeier, die wegen des Fußballspiels eine Stunde vorverlegt wurde.
Vom 22.06. bis zum 24.06. findet im Haus Friede in Hatting die Gemeindefreizeit statt. Am 24.06. ist hier in der Gemeinde kein Gottesdienst.
Du kennst bereits einiges aus der Bibel, willst aber gerne die Puzzleteile mal zusammengesetzt sehen, dann ist der neue Alpha-Kurs für dich genau das Richtige. Der Alpha-Kurs findet jeden Dienstag vom 26. Juni bis zum 31. Juli um 19.30 Uhr statt.
Alle anderen wichtigen Informationen finden Sie hinten auf der Rückseite des Gemeindeflyers. Es wäre sehr gut, wenn Sie das lesen würden.
Ist doch wahr. Ist doch wahr. Ist doch wahr.
Jetzt bitten wir unsere Mitarbeiter Silke, Sabine und Manuel auf die Bühne. Ja, wir haben für jeden von euch einen Blumenstrauß und etwas anderes vorbereitet.
Dankeschön.
Bitteschön.
Wir dachten, das wäre mal ganz angebracht.
Ja, wir dachten, das wäre ganz angebracht mal, weil ihr so viel für uns getan habt und mit uns zusammen da durchgegangen seid durch die Zeit. Da dachten wir, einen Applaus mal bitte an die Mitarbeiter.
Ja, also vielen Dank. Wir sind jetzt hier wirklich kalt erwischt worden. Das war uns nicht bekannt. Wir freuen uns total darüber. aber wir haben diesen Dienst auch gerne gemacht und ich möchte das nochmal sagen, ohne die Gemeinde im Hintergrund, und deswegen müssten wir eigentlich alle auch für euch klatschen, jetzt sind die Hände ganz voll, wäre diese Arbeit überhaupt nicht möglich. Also ein herzliches Dankeschön auch nochmal an die Gemeinde.
Am Ende unseres Gottesdienstes stellen wir uns unter den Segen Gottes. Ich bitte dazu aufzustehen. Der Herr Jesus Christus segne dich mit Augen, die ihn sehen. Der Herr Jesus Christus segne dich mit einem Herzen, was eine tiefe Ahnung von der Freiheit hat, die du Jesus schenkst. Der Herr Jesus Christus segne dich mit einem klaren Wissen um Schritte, die du gehen kannst, über die schwierigen und chaotischen Dinge, die vielleicht jetzt bei dir anstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all diese Dinge, die uns beschäftigen und auf Trab halten, in uns und um uns, dieser Friede Gottes bewahre dich in Jesus Christus. Amen.